ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh. Hallo. Der Deutsche Wetterdienst hat es bestätigt, dass gestern Abend in Fürstenwalde im Landkreis Oder-Spree, das war ein Tornado. RBB24-Reporterin Jula Jordans hat sich für uns heute bei den Aufräumarbeiten umgeschaut.
In der Siedlung im Paul-Frost-Ring liegen umgestürzte Bäume. Viele wurden mitsamt den Wurzeln aus dem Boden gerissen. Straßenschilder stehen schief, kaputte Dachziegel liegen auf den Straßen. Besonders stark getroffen wurde die Kita Regenbogen. Dort hat der Tornado das Dach abgerissen. Nach aktuellem Stand wurden 3 Menschen leicht verletzt. Feuerwehr und externe Firmen sind dort weiterhin im Einsatz und beseitigen die Schäden, damit von den umgestürzten Bäumen keine weiteren Gefahren ausgehen. Viele Anwohner sind geschockt. Ein Anwohner berichtet, es sei zwar etwas windig gewesen und habe geregnet, doch dann sei alles ganz schnell gegangen.
Das ist erschreckend, was für eine Kraft so ein Tornado hat. So eine gesunden Bäume eigentlich entwurzelt, die kippen teilweise auf die Häuser. Dächer sind abgedeckt und was ich ja besonders stark fand, wie das gewirbelt hat und Teile von dem Dach von der Kita, die sind bis ans andere Ende von der Siedlung geflogen. Also ich habe es fotografiert, das ist sagenhaft.
Insgesamt waren knapp 30 Einsatzkräfte vor Ort. Feuerwehrleute aus den umliegenden Orten standen sofort zur Hilfe bereit. Matthias Rudolph, der Bürgermeister von Fürstenwalde, lobt im Gespräch vor allem die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte, die bereits in der Nacht vor Ort waren. Er erklärt, wie es nun weitergeht.
Hauptsächlich eben die akuten Schäden beseitigen, Aufräumarbeiten vollenden. Das wird sicherlich noch einige Tage dauern. Und die Schäden aufnehmen und gucken, wie jetzt da wer für welche Schäden aufkommt und zusätzlich, dass wir letztendlich wieder arbeitsfähig sind. Ich sag mal, das Wichtigste für uns aktuell ist ja die Kita, wo auch das Dach abgedeckt worden ist, wo aber wir, glaube ich, ganz gut inzwischen unterwegs sind, dass die also schnellstmöglich wieder geöffnet werden kann.
Der finanzielle Schaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Aber die größten Schäden sind durch umgestürzte Bäume entstanden. Doch nur sehr wenige Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen und konnten dann bei Bekannten unterkommen. Laut Bürgermeister soll es nun schnelle und unbürokratische Hilfe für die Menschen vor Ort geben. Zudem gibt es viel nachbarschaftliches Engagement und Unterstützung untereinander.
Aus Fürstenwalde, Jola Jordans. Plagiatsvorwürfe haben schon mehrere Politikerinnen in Berlin zum Rücktritt gebracht. Verkehrssenatorin Schreiner, Ex-Bundesfamilienministerin Giffey, um mal 2 Namen zu nennen. Und jetzt gibt es Vorwürfe gegen die amtierende Berliner Justizsenatorin Badenberg. Die CDU-Politikerin soll in ihrer Doktorarbeit an mehr als 80 Stellen Textpassagen aus anderen Quellen übernommen haben, ohne das kenntlich zu machen. Das wirft ihr zumindest der selbsternannte Plagiatsjäger Stefan Weber, ein Kommunikationswissenschaftler aus Österreich, vor. Der Mann selbst ist auch nicht gerade unumstritten. So, jetzt aber dieser Vorwurf und der platzt mitten rein in den Berliner Wahlkampf. Thorsten Gabriel berichtet.
Stefan Weber wählt den großen Vergleich. Das, was er in der Doktorarbeit von Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg vorgefunden habe, sei ein, Zitat, dreistes Plagiat, wie ich es in der bundesdeutschen Rechtswissenschaft seit dem Fall Karl Theodor zu Gutenberg 2011 nicht mehr gesehen habe. Weber macht seit vielen Jahren Schlagzeilen mit Plagiatsvorwürfen gegen Politikerinnen und Politiker. Nicht immer bestätigen die Untersuchungskommissionen von betroffenen Universitäten solche Vorwürfe. Im konkreten Fall wirft Weber der CDU-Politikerin Badenberg vor, sie habe im Wesentlichen Textbaustein für Textbaustein aus anderen Doktorarbeiten und Quellen aneinandergereiht und listet die Vergleichsstellen auf seiner Webseite auf. Die mittlerweile im Ruhestand befindliche Berliner Plagiatsforscherin Deborah Weber-Wulff von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft sagt gegenüber dem RBB zu dem Fall:
Es ist ein sehr ernstzunehmender Vorwurf, weil da relativ viele ziemlich genaue Textübereinstimmungen vorhanden sind.
Sie schränkt jedoch ein, dass sie ausschließlich die Dokumentation des Plagiatsjägers Weber kenne, nicht aber die Original-Doktorarbeit und die anderen Originalquellen. Für Badenberg selbst kommen die Vorwürfe zur Unzeit, mitten im Wahlkampf. Sie kämpft um ein Abgeordnetenhausmandat in Charlottenburg-Wilmersdorf und beteuert in einem schriftlichen Statement, die Arbeit 2005 nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben zu haben. Nun möge die Universität Köln ihre Arbeit prüfen. Das allerdings kann dauern, gibt die Berliner Plagiatsforscherin Weber-Wulff zu bedenken.
Die Uni Köln wird entscheiden müssen, ob es ein ernstzunehmender Vorwurf ist. Und dann wird in der Regel eine Untersuchungskommission eingesetzt, die dann entscheidet, also wie schlimm ist das, was machen wir denn jetzt in dieser Situation. Allerdings diese Untersuchungskommissionen sind halt Leute, die in Forschung und Lehre tätig sind. Die haben oft wenig Zeit und deswegen können diese Verfahren durchaus mindestens 6 Monate dauern.
Aus der CDU bekommt Baden-Berg von Parteichef und Spitzenkandidat Stefan Evers zumindest Rückendeckung für ihre Arbeit als Senatorin. Über die Stichhaltigkeit der Vorwürfe will Evers nicht spekulieren, nennt den Schritt, die Arbeit überprüfen zu lassen, aber richtig. Ansonsten gibt es aus dem politischen Raum kaum ein Echo auf die Vorwürfe. Lediglich von der AfD heißt es in einer Mitteilung, Baden-Berg solle angesichts der Schwere der Vorwürfe einen Rücktritt erwägen.
Aus der Landespolitikredaktion Thorsten Gabriel. Schauen wir in den Landkreis Oberhavel. Da soll wegen knapper Kassen und Haushaltssperre jetzt im Busverkehr gekürzt werden. Das löst da natürlich wenig Freude aus. RBB24-Reporter Carsten Zumack dazu.
Immerhin, ein Dorfkonsum hat Breda Eiche seit Anfang August wieder. Zum Einkaufen müssen die 550 Einwohner nicht mehr zwingend ins nahegelegene Fürstenberghavel. Glück im Unglück, denn auch hier sollen ab Januar seltener Busse rollen, am Wochenende gar nicht mehr, zum Ärger von Ortsvorsteher Uwe Becker.
Man kennt die Situation, die Infrastruktur ist hier teilweise gar nicht gegeben, wir sind abhängig von größeren Orten und wenn man es genau betrachtet mit den Streichungen, wird es nur schlimmer, nicht besser. Wir haben hier viele ältere Einwohner, die sind auf den Bus angewiesen, die haben kein eigenes Fahrzeug mehr oder können nicht mehr fahren und sind dann auf die Verwandtschaft angewiesen und die muss dann auch wieder fahren und die Leute von A nach B bringen.
Auch könnten Touristen wegbleiben, wenn die Busanbindung schlechter wird, so die Sorge. Doch das Geld ist knapp, auch in Oberhavel. Deshalb wurde die ursprünglich angesetzte Summe von 25 Millionen Euro für den Nahverkehr um fast ein Drittel reduziert. Landrat Alexander Tönjes, SPD, kündigte das schon Anfang Juni im RBB-Fernsehen an.
Das sind mehrere Linien, die wir zumindest in der Taktung ausdünnen müssen. Wir müssen uns konzentrieren auf gut genutzte Angebote, gleichzeitig ein Grundangebot bereithalten. Aber in Randzeiten, wo kaum jemand unterwegs ist, da müssen wir uns wirklich überlegen, welche Angebote wir noch unterbreiten können.
Der neue Entwurf des Nahverkehrsplans für Oberhavel listet die Streichungen auf. Immerhin seien Schülerbusse ausgenommen, sagt Matthias Lauterbach, Vize-Kreischef des Verkehrsclubs Deutschland VCD. Für ihn der einzige Lichtblick.
Ich befürchte natürlich, dass wieder mehr Auto gefahren wird. Ich befürchte auch, dass die Leute, die eigentlich ohne Auto leben wollen, dann doch eins haben müssen. Und gerade auch, wenn man das vor dem Blick der steigenden Energiekosten sieht und auch der sich verschärfenden Klimakrise, dann geht das in die falsche Richtung.
In die Bresche springen soll in Oberhavel teilweise der sogenannte MOVA, derzeit schon rund um Gransee und Fürstenberghavel erprobt. Ein Rufbus, der verschiedene Haltestellen abklappert, aber mindestens 90 Minuten vorher bestellt werden muss. In Breda Eiche wird dieses Angebot an Haltestellen bereits als Zitat Pampa Express beworben. Ab dem kommenden Jahr dürften die kleinen Rufbusse auch hier deutlich öfter die regulären Busse ersetzen.
Aus Breda Eiche, Carsten Zumack. Und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise zurück in die DDR. Damals gab es in der Textilindustrie akuten Arbeitskräftemangel. Deshalb hat die DDR in den 80er Jahren Vertragsarbeiter aus Vietnam geholt und die sind dann zum Beispiel im Chemiefaserwerk Guben gelandet, wo sie Feinseide und Polyester hergestellt haben. Die Lebensbedingungen, naja, Schichtarbeit im Akkord und von der einheimischen Bevölkerung sollten sie weitgehend getrennt werden. Gerade erinnert eine kleine Fotoausstellung in Guben an diese Geschichte. Unsere Reporterin Luise Mösle hat sich die angeschaut und auch Leute getroffen, die damals im Chemiefaserwerk Guben gearbeitet haben.
Junge Frauen, die große Garnspulen in eine Maschine einlegen. Und ein junger Mann, der mit hochgekrempelten Ärmeln an einer Maschine steht, die diese Spulen aufwickelt. Die jungen Arbeiterinnen und Arbeiter, die von den Fotos der Ausstellung lächeln, kommen alle aus Vietnam. Und Thuyen Duan Tran kennt auch noch ein paar Gesichter.
Ja, hier kann ich. Ja, hier. Wir wohnen jetzt noch in Berlin. Ja.
Im Rahmen des Vertragsarbeiterabkommens zwischen Vietnam und der DDR ist Thuyen Duan Tran zunächst nach Chemnitz gekommen. 1987 hat ihn dann die Liebe nach Guben verschlagen, denn seine damalige Frau hat dort gewohnt.
Ich bin von Chemnitz aus Urlaub in Samusensee, bei Berlin da. Und sie ist auch hier mit ihrer Klasse. Dann haben wir da gesehen und haben wir gefallen und dann, ja, dann muss ich nach Guben kommen.
Insgesamt haben gut 800 Arbeiterinnen und Arbeiter aus Vietnam im Chemiefaserwerk Guben gearbeitet. Die ersten 400 sind 1981 gekommen. Und an die Zeit erinnert sich auch Bernd Klostermann noch ganz gut. Er hat nämlich damals die Ausbildung für die Vertragsarbeiter aus Vietnam organisiert und auch selbst Deutsch unterrichtet.
Da war die Problematik, erstmal die Räumlichkeiten zu finden, das war verhältnismäßig leicht, Aber 26 Lehrkräfte plötzlich zur Verfügung zu haben, war schon eine schwierige Sache.
Nach 4 Jahren sollten die Arbeiter mit der Ausbildung in der Tasche eigentlich wieder nach Vietnam gehen. So der Plan. Aber
manche wurden dann, weil sie in ihrer praktischen Arbeit im Betrieb fast unentbehrlich geworden waren, noch länger beschäftigt. Und das waren keine Leitungskräfte, sondern an ihren Maschinen.
Trotzdem, die erste große Entlassungswelle nach der Wende traf zuerst die vietnamesischen Vertragsarbeiter, erzählt Bernd Klostermann.
Die Ausstellung in Guben ist noch bis Mitte September zu sehen und Luise Mösle hat sie für uns besucht.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodger. Vor 25 Jahren trat die eingetragene Lebenspartnerschaft in Kraft. Für Bodo Mende und Karl Kreile aus Berlin war das mehr als ein neues Gesetz. Es war die Anerkennung eines Lebens, für das sie jahrzehntelang gekämpft hatten. Zusammen sind sie jetzt bereits seit 47 Jahren. Ihre Urkunde der Lebenspartnerschaft schlummert in einem der Kartons, doch das Video ihrer Feier, das haben sie immer parat.
Möchten Sie die Partnerschaft eingehen mit Herrn Karl Kreile zu antworten? Bitte mit Ja.
Ja. Noch heute überfluten Bodo Mende die Emotionen, wenn er diesen Moment Revue passieren lässt.
Es waren ganz viele Kolleginnen und Kollegen da. Das war das Tolle auch. Es ist.
Ja, es ist immer anrührend.
Es ist immer anrührend.
Verrückt.
Eigentlich wollen die beiden damals, vor 25 Jahren, am 01.08.2001, eines der ersten Paare sein. Doch mehrere Bundesländer klagen gegen das Gesetz zur eingetragenen Lebenspartnerschaft. Erst 12 Tage, bevor es in Kraft tritt, kommt das Go vom Bundesverfassungsgericht.
Wir hatten zwar eigentlich vor zu heiraten, wenn das Gesetz da ist.
Allein schon die Kleidungsfrage in 12 Tagen zu entscheiden, das wäre ja nicht einfach gewesen.
Ihr offizielles Ja etwas später verändert nicht nur politisch viel, auch im persönlichen Alltag, erzählt Jurist Bodo Mende.
Die Sprache wird also eher angerufen. Herr Mende, Ihr Mann ist am Telefon. Das war ganz selbstverständlich ab diesem Zeitpunkt. Das heißt, die Umwelt hat darauf reagiert. Die hat diese soziale Komponente komplett akzeptiert und das war völlig okay. Das war der Alltag, wie man miteinander sprach.
Für ihre Gleichstellung hatten sie da schon seit Jahrzehnten gekämpft, lange vor dem Recht auf eingetragene Lebenspartnerschaft oder Heirat. 1992 zum Beispiel bei der sogenannten Aktion Standesamt.
Das Eherecht als Privileg für die heterosexuelle Bevölkerung ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir fordern die gleichen Rechte wie unsere heterosexuellen Mitbürger.
Bei der Aktion Anfang der 90er bestellen homosexuelle Paare deutschlandweit das Aufgebot beim Standesamt. Das lehnt natürlich ab. Für den 68-jährigen Karl Kreile, damals wie heute, ein Akt absoluter Ungerechtigkeit.
Dieser Ablehnungsbescheid, den empfand ich als kränkend. Ich empfand das schon wirklich als gelebte Diskriminierung des Staates Bundesrepublik Deutschland gegen uns beide. Und
so weit habe ich das gar nicht herangelassen.
Ich war da schon sauer.
2017 wird aus der eingetragenen Partnerschaft, also einer Art Eheleid, die Ehe für alle. Dieses Mal sind Bodo Mende und Karl Kreile die Ersten in Berlin. Am 01.10.2017 sagen sie:
Ja, ich will.
Ja, ich will.
Sagen wir so, es war ein unglaublicher Triumph. Man muss ja bedenken, wir kamen aus einer Zeit, in der in meiner absoluten Jugend Homosexualität für ältere Leute noch unter Strafe stand. Von einem Straftatbestand, von einem Deliktstatbestand zu einem akzeptierten Teil der Gesellschaft zu werden. In so einer Zeit, das ist fantastisch.
Bei allen Erfolgen ist den beiden Männern bewusst, die größere Sichtbarkeit provoziert bestimmte Gruppen in der Gesellschaft. Der Anschlag auf den diesjährigen CSD in Berlin habe sie traurigerweise nicht überrascht, sagen sie. Sich zurückzunehmen, komme gerade deshalb nicht in Frage.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.